Herzlich willkommen zu Pile of Fame Nummer 8. Heute in einer ganz zuckersüßen Abwechslung zur schlimmen Welt, die da draußen ist. Wir gehen heute in den Streichelzoo und dazu herzlich willkommen Herr Rainer Siegel. Hallo.
Hallo Markus, ich bin besänftigt. Die Unbillen der Realität können wir nichts mehr anhaben, weil jetzt du hast mich daran erinnert, dass es jetzt flauschig wird.
Jetzt wird es flauschig und awesome, genau. Ja. Wie fängt man da an? Wie kann man heute erklären, worüber wir reden und wie wir drauf gekommen sind? Ich glaube, es war wie folgt. Es war so gewesen, dass, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt einen Comic, das heißt Mouse Guard. Und da sind also kleine, flauschige Mäuse, so Fantasy-Figuren. Und ich wollte immer schon mal ein Computerspiel dazu spielen. Und dann kam irgendwann das Spiel raus, dessen Namen mir in diesem Moment in einer klassischen Blackout-Situation entfallen ist, dass ich aber, während ich das sage, nachschlage, Ghost of a Tale heißt.
Bist gut vorbereitet, wie ich sehe.
Genau. Und ich hatte wirklich diesen Itch, so ich möchte Mouse Guard gerne als Spiel spielen. Und dieses Spiel war eine ganz große Hoffnung. Das kam halt raus und ich habe es so ganz kurz angespielt, also wirklich kurz im Sinne von 10 Minuten und dann beiseite gelegt und ein Jahr später angespielt, 10 Minuten und beiseite gelegt, und deswegen war es dann so, okay, das ist Pile of Shame, irgendwann muss ich das mal machen. And here we are. Und du hast ja ein unfassbar seltsames Spiel, also ohne das zu kennen, kann man das schon sagen. Schon der erste Screenshot ist so, hä? Es heißt Overgrowth and what the fuck?
Ja, Overgrowth hat mich wirklich eigentlich lange Jahre begleitet, muss ich sagen. Ich wusste schon extrem lang, dass das existiert, weil es wurde auch 9 Jahre entwickelt, von 2008 an, 2017 ist es rausgekommen. Und es ist ein seltsames Spiel, das kann man schon vorausschicken. Es wurde im Early Access veröffentlicht und es wurde daran gefrickelt von einer Person. Und vielleicht, ich kann es gleich vorausschicken, warum es so lange gedauert hat, nämlich diese Person, ich glaube David Rosen heißt der hat gemeinsam mit seinem Bruder etwas anderes gemacht, was wahrscheinlich bei mir zumindest zum Pile of Fame merklich beigetragen hat, Pile of Shame sogar, muss man sagen, nämlich Humble Bundle gegründet. Ja, genau, richtig. Wolfire Games, das sind die Macher von Overgrowth, die haben das erste Humble Bundle kuratiert und aus der Taufe gehoben. Wer es nicht kennt, das ist ein Haufen Software, für den man zahlen kann, was man will, also Spiele. Und ein Teil davon kommt karitativen Zwecken zugute, ein Teil kommt an die Spieleentwickler und ein kleiner Teil kommt an Humble Bundle. Und das ganze Ding ist in den letzten Jahren so gewaltig gewachsen. Ja, die haben inzwischen 60 Angestellte, es gibt eine Storefront, sie sind eigene Publisher geworden. Das heißt, das war wirklich ein unglaubliches, ein Erfolgsmodell eigentlich, kann man sagen. Es gibt inzwischen ganz viele andere Bundle-Anbieter. Ja, die haben dann Humble abgespaltet von der Entwicklerfirma und haben quasi nebenbei, kann ich mir vorstellen, an Overgrowth weiterentwickelt. Und da geht es auch um Nagetiere, genauso wie in deinem Spiel.
Ja. Erzähl mal gleich.
Nager, einfach. Nager, Nager.
Warum?
Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt eins vorausschicken. Ja, das ist heute vielleicht nur auf den ersten Blick von weitem eine harmlose Kinderfolge mit kleinen, mit kleinen flauschigen Tierchen. Denn eigentlich, ich habe den schlimmen Verdacht, dass wir uns hier eigentlich in etwas hineinbewegen, wovon wir, ich gehe mal davon aus, keine Ahnung haben, nämlich Furrydom. Wir sind im Reich der Furries gelandet. Wer Furries nicht kennt, bitte nicht googeln. Das sind Menschen, die sich darin gefallen, sich als Nagetiere und als Tierchen und als pelziges zu verkleiden.
Nein.
Mehr will ich drüber gar nicht sagen.
Rainer Siegel, nein. Nein. Okay. Schlicht und einfach nein. Verstehst du? Weil du bist jetzt jemand, es gibt dieses Sprichwort,
no king shaming.
Wo der, nee, stopp, halt. Es gibt dieses Sprichwort, ne, wer einen Hammer hat, sieht überall Nägel. Hm. Und es gibt diese Rule 34 im Internet, also if it is there, there's porn of it, oder irgendwie so geht die. Mhm. So. Und du bist sozusagen das Zusammenbringen dieser beiden Dinge. Ne? Also wenn es etwas gibt, dann gibt es dazu Porn. Und wenn man sozusagen erstmal eine Perspektive eingenommen hat, dann ist sie auch immer da. Und
also deswegen, wenn man einen Hammer hat, gibt es Porn davon.
Wenn es einen Hammer hat, gibt es Porn davon. Und dass du jetzt, also Spiele, die mit dem Wort, das ich nicht aussprechen kann, was anthropomorphisiert, glaube ich, heißt. Genau. Anthropomorphisierte Tiere. Wenn du da sagst, das ist dann sozusagen, das ist dann automatisch schon Furrydom. Da muss ich sagen, so nein.
Na, aber das, nicht das, sexualisiert das, in dem Sinn, sondern einfach nur die Fantasie,
ein
bepelztes Tier zu sein.
Das ist nicht, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube,
Fairydom ist nicht ausschließlich sexualisiert. Fairydom kann auch einfach nur.
Das ist nicht, wie du gerade diese Geschichte erzählt hast. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass die literarische Gattung der Fabel, ja, also die Darstellung von philosophischen Konzepten und Menschen als Tierwesen, das ist, denke ich, viel eher und vor allen Dingen viel unschuldiger. Das Gebiet,
und wir haben unterschiedlich recherchiert, wir beiden. Ja, kommt mit Aesop und mit der Fabel, ich habe Fairies recherchiert. Jetzt wird es noch spannend. Nein, der Punkt ist der, in Overgrowth spielt man einen Hasen. Und zwar einen, soweit ich das verstanden habe, eigentlich menschengroßen Hasen, anthropomorphisiert, wie du vorher schon gesagt hast. Das heißt, das ist wie ein bisschen in der Erwachsenenvariante von Donald Duck, Entenhausen, Mickey Maus und so. Das heißt, der Hase läuft auf zwei Beinen, trägt Kleidung, ja, ein wichtiges Detail, und hat Waffen in der Hand. Und er lebt in einer Welt anderer anthropomorphisierter Tiere, und zwar in einer grausamen Welt. Overgrowth ist das Spiel, in dem man als 2 Meter großer Ninja-Hase auf brutale Art und Weise andere Nagetiere und kleine Heimtiere und oder große Heimtiere um die Ecke bringt, wie ein tödlicher Mörder-Kanickel-Hase. Tja, das wäre der Elevator-Pitch mehr oder weniger. Es gibt sicher Menschen, die sofort zuschlagen werden.
Hier. Assassin's Creed Hasenhase?
Assassin's Rabbit mehr oder weniger. Der Assassin Rabbit, ja, das ist es. Overgrowth ist ein Third-Person-Spiel, in dem man als riesengroßer Hase mit einer Vielzahl von Kampftechniken und Waffen gegen andere Tiere antritt und kämpft. Und zwar auf relativ unterschiedliche Art und Weise. Man kann sich anschleichen und das quasi mit Stealth machen. Man kann ohne Waffen kämpfen. Man kann mit Waffen kämpfen. Das Kampfsystem ist nämlich eigentlich, kann man sagen, so das Herzstück von Overgrowth, in dem nämlich, es ist nicht wahnsinnig kompliziert zu erlernen, aber es hat ganz schön etwas an Komplexität intus, und das kommt daher, jetzt greife ich ein bisschen zurück in die Entstehungsgeschichte, es ist der Nachfolger eines Spiels, in dem man ebenfalls einen Ninja Rabbit spielt, nämlich Lugaru. Falls das noch jemand aus der ganz, ganz grauen Vergangenheit kennen sollte, das war 2005 eigentlich genau dasselbe Spiel wie Overgrowth, nämlich Kampfhase im Kampf gegen andere anthropomorphisierte Tiere, aber mit einem unfassbar detaillierten und komplexen Nahkampfsystem. Das heißt, das war wirklich Martial Arts Rabbit, eigentlich kann man sagen. Das heißt, man konnte ohne Waffen angreifen, man konnte blocken, man konnte ausweichen, man konnte werfen. Das heißt, das war wirklich relativ komplex, und man muss auch sagen, Overgrowth übernimmt es nicht ganz, aber schon teilweise. Die Kämpfe, die man da ausfechten muss gegen die anderen Tiere, die können schon was. Ich weiß, du hast es auch angesehen. Also die Kämpfe in den besten Momenten, ist das ein bisschen Martial Arts Kino.
Jetzt muss man einmal dazu sagen, die Tatsache, dass das 9 Jahre Entwicklung ist, heißt ja nicht, dass es jetzt rausgekommen ist, sondern das war 2017, ja. Genau. So, und damals, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also das sah und fühlt sich für mich schon an wie, also es gibt diese Momente, vielleicht hat sich das, ich habe es ne, damals gesehen, im Zustand damals, und da war es so, also es gibt diese Momente, aber die sind eher Zufall, und es fühlt sich eigentlich eher an wie eine, wie soll man das sagen, wie eine Konzeptstudie, also wie eine super ausführliche Konzeptstudie, aber eigentlich geil ist es nicht. Also schon die Art und Weise, wie diese Figur springt. Sie springt sehr, sehr weit und bewegt sich dabei überhaupt gar nicht. Und vielleicht bin ich einfach sozusagen mittlerweile auch der Grafikblenderei aufgesessen, aber das fühlt sich für mich so clunky und roh an.
Nein. Über das Springen lasse ich mal nichts kommen. Ich werde nachher noch einiges an Kritik, die du gerade geäußert hast, bestätigen und auf die Schulter klopfen. Okay. So. Aber, nee. Jetzt werde ich mal einen meiner Kids vor dem Vorhang holen.
Nein, ich will aber. Nein, du kannst aber nicht. Du kannst nicht, während ich dich unterbrochen habe, unterbrechen. Immer, genau. Immer, wie nämlich auch der Gameflow bei Overgrowth, weil halt eben diese schönen Martial Arts Momente, die gibt es ab und zu, die sind aber eher Zufall. Und ich glaube sozusagen, das ist ein Zufall, der generiert sich aus, man zufällig ist die Kamera in der richtigen Perspektive, zufällig hat man die richtige Bewegung ausgewählt und zufällig sozusagen reagieren die Gegner auf eine Art und Weise, die das cool aussehen lässt. Das ist aber nicht wie bei, und das ist ja ein Brawler, bei einem Street Fighter oder sowas, wo du irgendwann, oder bei einem Tekken, wo du das System verstanden hast und sich dann in einem tödlichen Ballett die Eleganz des Hand-zu-Hand-Kampfes erleuchtend entspinnt, sondern es ist halt so ein, Ja, ein blindes Huhn findet auch mal eine Faust im Gesicht.
Ja, so sprechen alle Anfänger, das muss man sagen, kleiner Grashüpfer. Ja, natürlich, du hast schon ein bisschen recht, es ist wahr, dass die meisten Kämpfe in gewisser Weise chaotisch sind, vor allem auch, weil das ist nämlich eigentlich das, ja, es passt eigentlich ganz gut zum Thema, die Kämpfe sind wahnsinnig schnell, das heißt, ich stelle mir es wirklich vor, es ist wie aus Hasenperspektive, muss man sagen, ein wahnsinniger Realismus in dieser Hinsicht, denn so ein Kampf dauert so zwischen 0,2 und 1,5 Sekunden Maximum, Sekunden, liebe ja. Freunde, wie ich gerade gesagt habe, das heißt, man trifft ein anderes Tierchen und zack, zack, vorbei. Tot, tot. Entweder selber tot oder anderes Tierchen tot. Es geht wirklich wahnsinnig schnell und ich glaube, das Problem ist eben dran, da hast du schon ganz recht. Meistens, würde ich fast sagen, meistens sind die Kämpfe eher unspektakulär, aber sobald man es ein bisschen besser verstanden hat, kann man sich aktiv selbst darum bemühen, hier spektakulärere Kämpfe entstehen zu lassen. Ich weiß. Das ist eigentlich kein Zeichen für ein gutes Spiel, wenn ich mich rollenspieltechnisch beschränken muss auf das, wovon ich nicht nur weiß, dass es funktioniert, sondern wovon ich mir hoffe, dass es dann gut aussieht. Diesen Fehler macht Overgrowth. Ich sag schon, es ist Overgrowth-Spielen, mein Connect zum Furrydom und zu diesem fetischisierten Liebe zu diesem Thema, ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr dran, als du jetzt vielleicht mir zugestehen willst, aber es ist wirklich so, man muss das wollen. Man muss mit seinem Hasen wirklich coole Moves abziehen wollen, weil nämlich, das macht das Kampfsystem eigentlich für Menschen wie dich, die das nochmal kurz ansehen, wirklich kaputt. Es gibt nämlich einen Move, mit dem man alle Gegner mehr oder weniger quasi ohne große Gefahr umschmeißen kann. Dieses nämlich, du hast vorher schon erwähnt, man springt und dann tritt man und dann ist es vorbei. Dann hat man jeden Wolf und jeden Hund und jede Katze und alles andere umgeschmissen. Nur ist das wahnsinnig langweilig. Und das habe ich am Anfang oft gemacht, bis ich ein bisschen besser geworden bin im Kämpfen. Jetzt mache ich es nur mehr in letzter Not. Aber ich muss kurz noch zu diesem Sprung kommen. Ich habe vorher angekündigt, dass ich einen meiner Fetisch...
Ich meine nicht diesen Sprung im Kampf, sondern ich meine einen anderen Teil des Spiels.
Von dem wollte ich gerade reden. Also. Ja, ich wollte gerade reden. Okay. Ich habe eine Fantasie. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr, wie
lange
das her ist.
Wollen wir das wissen, liebe Hörerinnen und Hörer? Vielleicht gut schnell vor.
Es ist wichtig, es ist relevant. Ich habe einmal, ich glaube, so Weißhand-Gibbons oder ähnliche Affen in einer Naturdoku gesehen und die sind mit einer majestätischen Eleganz durch diesen Laubwald gesprungen, durch diesen Dschungel. Das war unglaublich und ich war wahnsinnig neidisch und inspiriert, weil ich mir gedacht habe, so möchte ich auch einmal mich fortbewegen können. Ich möchte gern so große Sprünge in der Realität machen können, wie dieses wunderschöne Tier. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, es ist nichts draus geworden in der Realität. Also meine Sprünge sind wahrscheinlich ein bisschen schlechter als die durchschnittlichen anderen Menschensprünge. Aber in diesem Spiel, in Overgrowth, die Sprünge sind purer Sex. Wirklich. Man springt 30, 40 Meter weit in einer Zeitlupeneleganz.
Aber dabei sieht man aus wie Jesus Christus am Kreuz.
Ist egal. Wirklich, die Sprünge sind wirklich unpraktisch, sie sind unrealistisch und sobald es ans Wall-Running geht oder ans genaue Springen, das ist wirklich nicht gut. Nicht nachfragen, eher nicht so gut. Aber einfach das Gefühl mit diesem Hasen, mit seinen langen Hinterbeinen hier einen Sprung auszuführen, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel Furrydom recherchiert, kann sein. Na jedenfalls, vom Gefühl her ist das wirklich ein, sagen wir mal, empowering, um diesen Anglizismus einzubringen.
Also ich weiß nicht zu sagen, ob wir nochmal über das allgemeine Thema des Podcasts sprechen sollte und ob wir den in Rainer Siegels
Fantasy Pile of King Shame
umbenennen. Aber ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass sozusagen, und das finde ich das irre, ne? Also weil es gibt ja genug Spielewelten, wo die Charaktere sehr viel weiter springen können, als das Menschen oder physikalisch oft der normalen Erde möglich ist. Das ist dann aber immer entsprechend sozusagen visuell auch umgesetzt. Und das ist hier halt einfach nicht der Fall. Das ist halt, also für mich hat das wirklich immer so gewirkt, als hätten die Animation da vergessen. Also die Figur hört sich im Sprung eigentlich auf zu bewegen. Mhm. Punkt. Und deswegen fehlt für mich auch so ein essentieller Teil dieses Sprunggefühls, das du beschreibst. Ich kann das nicht einfach nur aus der Physik ziehen. Das muss auch so ein bisschen so aussehen.
Anyways. Ja, es gibt andere Spiele, die das besser können. Zum Beispiel A Story About My Uncle, falls das jemand kennt. In dem springt man wunderbar durch die Gegend. Dann gibt's noch Valley. Das ist, glaube ich, von den Slenderman-Machern, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ebenfalls ein First-Person-Action-Adventure. In dem springt man auch wunderbar. Ja, also ich, wie du siehst, ich habe schon eine kleine Bibliothek von geilen Springspielen. Da reiht sich Overgrowth ein bisschen nur ein, weil jetzt komme ich nämlich zu etwas, was das Ganze dann wieder doch, wie du vorher gesagt hast, zu Stückwerk und nicht ganz fertig und ja, Versuchsstadium eigentlich macht. Das Spiel ist zwar nach 9 Jahren offiziell fertig gewesen, aber es gibt mehrere Kampagnen drinnen. Das heißt, es gibt 2 oder 3 gab es im Original, inzwischen sind mehr dazugekommen und es gibt viele Mods. Aber die Kampagne funktioniert so, die Kampagne besteht aus, glaube ich, 29 Szenen und diese Szenen sind wirklich nur kleine Level. Da kommt ein bisschen Exposition vor und das heißt, man sieht Hasen, die miteinander sprechen oder andere Tiere und es ist immer sehr düster. Es ist eine sehr düstere Fantasy-Welt eigentlich, in der wir sind der Killerhase, der die Resistance mehr oder weniger gegen das böse Königreich, gegen das böse Imperium unterstützen soll. Und dann kommt ein bisschen Kampf, Gegend durchqueren, 3 Gegner, schwupps, nächste Runde. Das heißt, das Ganze ist wirklich aneinander gestückelte Mini-Levels und das ist wirklich etwas, das hat mich extrem irritiert anfangs, weil es ist ja wirklich, es muss ja nicht eine Open World sein wie in Valhalla oder in anderen riesengroßen Open World Spielen, aber dass man wirklich so ein Mini-Häppchen Spiel mit ein bisschen coolen Kämpfen und ein bisschen herumlaufen und im schlimmsten Fall ein bisschen springen, dass man die einfach zusammenstückelt zu so einem, ja, zu so einer Abfolge von Einzelszenen, das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gesehen. Also das Ganze, wenn es jetzt eine Mod wäre oder wenn es jetzt ein Spiel von Amateuren wäre, also einfach wirklich zusammengestoppelt irgendwo im Game Maker, dann würde man sagen, okay, ambitioniert, aber es ist es nicht. Es wurde 9 Jahre entwickelt von Menschen, die an und für sich ja wissen sollten, was sie tun. Dafür ist es sehr amateurhaft, muss man sagen. Weil man braucht, es braucht ein bisschen Liebe, um sich einzufinden.
Naja, okay.
Also was ist mit deinem Nager? Zeig gerne deinen Nager.
Man kann noch sagen, dass ja tatsächlich dieses Modding, was du angesprochen hast, bei diesem Spiel sozusagen ein relevanter Teil ist. Ich habe jetzt nochmal sozusagen aktuell in der Vorbereitung ein bisschen geguckt und alle, die über das Spiel sprechen, sagen eigentlich auch immer, naja, das Spiel selber, aber es gibt echt viele Mods dafür. Hast du da mal reingeguckt? Stimmt. Können die irgendwas?
Ja, es gibt interessanterweise, momentan gibt es so zwischen 4 und 500 Mods im Steam Workshop und ich habe wirklich die beliebteste mir angesehen, die heißt Undergrowth. Ja, Overgrowth.
check it. Wow.
Und das ist ganz schräg, nämlich das Ding ist ein Roguelike. Zumindest nennen sie es so. Das heißt, das ist eine zufallsgenerierte riesige Welt. Die liegt schön im Nebel. Das heißt, man sieht nicht sehr weit. Es ist ein bisschen wie Silent Hill an einem trüben Tag. Und das ist ein großer Wald, durch den läuft man. Und in dem Wald findet man Gegner natürlich, dann Schreine etc. Und es ist ein völlig anderes Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein großartiges anderes Spiel ist, aber es ist ein anderes Spiel, nämlich eines, in dem man die gesamte Kompetenz des Kampfsystems, weil man muss schon sagen, das Kampfsystem ist schon ganz cool. Also es kann schon was, es ist das Beste, das ist das Herzstück des Spiels. Alles andere rund um Worldbuilding und eben die zerstückelten Level, ja, das ist eher nicht so. Aber kämpfen, wenn man es kann und wenn man die Liebe investiert, eben um wirklich coole Kämpfe draus zu machen, das funktioniert ganz gut. Das ist bei Undergrowth, bei der Mod eben im Zentrum. Und ja, da kann man sicher einige Stunden dran reinstecken. Das Schräge an dem Spiel ist eigentlich, ich habe es gespielt und habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt noch nicht so gut drin, aber es ist schon okay. Dann habe ich es mehr gespielt und dachte, okay, es ist immer noch nur okay, aber ich möchte eigentlich gern weiterspielen. Und dann habe ich die Mods entdeckt und ich spiele den Scheiß jetzt schon immer noch. Ich fand es gar nicht so geil, aber irgendwie will ich auch nicht aufhören damit. Okay. Es ist seltsam eigentlich.
Na gut.
Ja, also es gibt viel zu tun in dem Spiel und es gibt viele Menschen lieben es anscheinend so sehr, dass sie eine Mod-Community befeuern, die dem Spiel viel Zusatzinhalt noch hinzugefügt hat. Es spricht normalerweise ja auch dafür, dass da etwas ist, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich so ein gutes Fazit.
Also, da müssen wir am Ende nochmal genauer besprechen. Aber kommen wir mal zu Ghost of a Tale. Ich habe am Anfang schon kurz erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Das ist halt so ein, also eigentlich ein relativ klassisches Mittelalter-Setting. Das wird im Vorspann wird so ein bisschen erklärt, irgendwie früher gab es mal so ein großes Böses und das wurde dann irgendwie besiegt und zwar von den Ratten, aber dann geht das Spiel los und dann sind die Ratten auf einmal die Bösen und man wacht halt in so einem Gefängnis auf. So ganz klassisches so Stealth-Action-Game ist es dann auch im Gameplay her. Man muss sich an Wachen vorbeischleichen und Türen sind verschlossen, da muss man Schlüssel organisieren und so weiter. Und so erforscht man das alles. Und die Geschichte entspinnt sich dann im Wesentlichen durch die Hintergrundinformationen, die man findet. Also zum Beispiel hat das Spiel als eine Mechanik, dass es verschiedene Rüstungssets gibt, die irgendwie aus 5 Teilen, glaube ich, bestehen. Und zu jedem Rüstungsset gibt es dann eine Geschichte. Und es ist auch sozusagen nicht einfach ein Rüstungsset, sondern das ist die Kleidung von jemand ganz Bestimmtes gewesen. Also zum Beispiel dem Piratenkapitän, der diesen See, an dem diese Stadt, wo diese Burg drauf ist, liegt, immer besegelt hat. Und es ist auch total nett irgendwie. Also man kommt da so rein. Ich bin oft bei Spielen, die sich weigern, eine Geschichte zu erzählen und das dann so über Environmental Storytelling machen, finde ich das nicht so gut, weil das meistens dazu tendiert, so ein Konvolut von Notizzetteln in einem Subinventar des Charaktermenübildschirms zu sein, wo man eigentlich hingucken will. Aber hier, das hat so die richtige Balance. Also man erfährt so ein bisschen in der direkten Interaktion und sehr viel in sehr kleinen, wohlgeformten Häppchen und das ist total gut. Und das Gameplay ist am Anfang auch sehr gut sneaky, was auch gut funktioniert, weil bei vielen Stealth-Action-Adventures ist der Anfang oft so, also nicht oft, aber das ist was sozusagen, also wenn diese Dinger nicht gut sind, dann ist es so, dass die Gewalt, also das Nicht-Schleichen, am Anfang immer im Vordergrund steht und du zu kämpfen auch gezwungen wirst. Das wird ja auch nicht gemacht, sondern du kommst halt wirklich sozusagen mit dem eigentlichen Ding, mit dem Schleichen sehr weit. Und das Witzige ist, dass du am Anfang des Spiels überhaupt kein Gefühl dafür hast. Und ich habe mich halt vorher, bevor ich das, ich habe mich nie richtig dazu belesen. Ich habe das immer angefangen und wusste also nicht, wohin das Spiel geht. Und es hätte, also diese Szene in dem Kerker, das hätte überall hingehen können. Und das hätte also ein Open-World-Game sein können. Das hätte irgendwie eine Untergrunderkundung sein können. Also was auch immer. Was es tatsächlich ist, zumindest soweit, wie ich es gespielt habe, ist, es ist diese Burg.
Es ist ein bisschen Umgebung auch noch dazu, aber nicht viel.
Genau, es ist nur diese Burg und ein ganz kleines bisschen Umgebung. Und trotzdem fühlt sich durchs Gameplay das Ding wie ein Open-World-Spiel an. Weil am Anfang gibt es eine relativ klare Aufgabe, nämlich entkomme aus dem Kerker. Und sobald man das gemacht hat, aber kriegt man so 3 bis 4 verschiedene große Aufgaben, die sich wiederum in kleinere Aufgaben aufteilen. Und wenn du das eine brauchst, musst du erst das andere besorgen. Und dann steht die ganze Burg dir offen. Und dann ist es so ein bisschen, die Gegner werden schwerer. Also am Anfang zum Beispiel sind die Wachen, die Wachen sind da und du kannst ihnen irgendwas in den Kopf werfen, dann sind die bewusstlos für eine relativ komfortable Zeit und dann kannst du ihnen irgendwie das rote Taschentuch aus der Hose klauen. Und später haben die halt zum Beispiel Helme. Und das heißt, das korreliert so ein bisschen mit, es gibt Bereiche, die sind schwieriger zu erreichen, beziehungsweise leichter, wenn du dann wieder fortgeschritten bist, irgendwelche Dinge freigeschalten hast. Aber im Prinzip geht das dann so. Und theoretisch passt das alles. Theoretisch ist es ein wundervolles Spiel. Ich mag diese Mäuse, ich mag diese Ratten. Das ist alles gut. Und trotzdem bin ich nie wirklich weit gekommen. Und das war am Anfang, war das immer so, ich dachte so, aha, gut, also hier so Stealth-Dings, Kerker. Ich will jetzt, also genau, meine Idee war immer, ich will jetzt gar nicht so weit rein, weil ich glaube, ich kann es jetzt gerade gar nicht spielen. Und dann muss ich das alles ja eh nochmal von vorne lernen. Und gleichzeitig war es aber nie so hookend, dass ich gesagt habe, ah nee, doch, ich muss das jetzt machen. Ah, yeah. So, dann habe ich mir jetzt mal rangesetzt und habe dann auch voll Bock drauf, weil das wirklich so ein, es gibt ja so Pile of Shame-Spiele, die liegen da. Und es gibt Pile of Shame-Spiele, von denen, da habe ich eigentlich mal Bock drauf. Also
löscht man sie wieder, wenn man Platz braucht. Dann installiert man sie wieder. Genau, ich habe manche Spiele, die habe ich so oft installiert und kaum gespielt.
Genau, so, dem auch so. Und dann habe ich es also geschafft aus dem Kerker raus. Ne, das ist dann sehr viel länger, als ich dachte. Ein sehr ausführlicher Prolog und dann bist du in dieser Burg und dann habe ich noch ein bisschen weiter gespielt, aber habe dann im Nachhinein festgestellt, diese Stelle, wo ich in die Burg gekommen bin und das Spiel mir gesagt hat, jetzt bin ich Open World, die haben es für mich ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, es ist auch schwierig, weil es vorher doch, es ist, du sagst Open World, aber es ist trotzdem auch vorher in der Hinsicht relativ linear.
Genau.
Dass natürlich, du bist von Türen umschlossen und du brauchst immer den Schlüssel. Das heißt, du kommst zu dieser Tür, für diese Tür brauchst du diesen Schlüssel. Mir ist es ähnlich gegangen wie dir, aber ich habe sogar einen Erklärungsansatz oder eine Theorie, warum das so sein könnte. Weil ich weiß nicht, hast du mit Maus und Tastatur gespielt, nehme ich an,
nee.
Oder? Nee, okay. Funktioniert das überhaupt so richtig mit Joypad? Weil für mich hat's nicht funktioniert mit Joypad, weil ich habe nämlich den Verdacht, einer der Gründe, warum ich abgeprallt bin, relativ hart an Ghost of a Tale nach einiger Zeit, ist der, es ist ein Spiel von einem Einzelentwickler, das ist, glaube ich, ganz wichtig dazu zu sagen, und ich finde, der Mann ist eigentlich Animateur beim Film, also für CGI, und der hat sich wirklich selbst übertroffen, was die Optik betrifft, meiner Ansicht nach. Mhm. Das Spiel ist wirklich, es sieht wunderbar aus. Es ist so knuffig, diese kleinen Knopfäugelchen und die ganzen, die schillernden Waffen und die bösen Ratten und alles. Es ist wirklich, es ist feinstens, es ist wirklich vom Allerbesten. Nur, wo es wirklich ein bisschen hapert, meiner Ansicht nach, und wo er sich wirklich gern Hilfe hätte holen können, ist ganz schnöde, User-Interface-mäßig. Das heißt, immer wenn man ins Inventory muss und irgendwas raussuchen, viele Kleinigkeiten, die sich summieren zu einem Spiel, das ich dann eigentlich nicht mehr so gern bedienen wollte. Ich wollte es eigentlich gern anschauen und es war in manchen Momenten auch wirklich nett, weil es hält einem nicht so bei der Hand. Ich finde es zum Beispiel einer der schönsten Aha-Effekte ganz am Anfang ist, man sieht, es wird einem nicht darauf hingewiesen, sondern man sieht einen der Schlüssel, der hängt irgendwo an einem Haken und es ist zu hoch. Man kommt nicht dran. Mhm. Und im Zimmer nebenan steht einfach so ein Schemelchen herum. Man kann hingehen und ausprobieren. Mhm. Ja, den Schemel kann man nehmen, den trägt man hin, steigt drauf. Das ist kein Tutorial, da wird einem nicht gesagt, oh, such etwas, damit du raufgehen kannst, oder versuch's mal mit diesem. Nein, es wird einfach damit gerechnet, dass man selber irgendwie checkt, und man checkt's auch, das ist ein nettes Mini-Detail, was gut funktioniert. Aber nach einer gewissen Zeit war es mir von der Bedienung her eigentlich, wahrscheinlich ist man von AAA und von großen Hochglanzproduktionen dann doch gewöhnt, dass eben die Details wirklich so gut funktionieren, dass man nicht mehr dran denkt. Das hat bei mir bei diesem Spiel nicht ganz funktioniert.
Also würde ich für mich nicht unterschreiben, weil ich das von der Bildung her, also das ist mir jetzt nicht aufgefallen, das wäre das geilste Spiel der Welt, aber stand mir tatsächlich auch nicht im Weg. Ich glaube, es ist was anderes und ich glaube sozusagen, die Grundaussagen, die du machst, nämlich von AAA verwöhnt und er hätte sich vielleicht an manchen Stellen doch Hilfe holen sollen, treffen da halt doch zu. Und für mich war das so ein bisschen, also was tatsächlich im Spieldesign sehr gut gelungen ist, ist die Tatsache, dass man das Gefühl hat, diese Burg steht dir wirklich offen. Also es ist halt an Stellen kompliziert, aber sie steht dir wirklich offen. Das Problem ist, und ich habe da auch gar keine richtige Lösung für, aber das Problem ist so ein bisschen, dir wird nicht genau gesagt, was du jetzt sinnvollerweise zuerst machst, sondern du kannst halt tatsächlich irgendwie dir das selber aussuchen. Und du kriegst auch keine klare Rückmeldung, ob das gerade eine gute Idee ist oder nicht. Und trotzdem kommst du dann spät, oder beziehungsweise du kriegst sie aber sehr spät. Und das Problem ist, Dinge, die du geschafft hast, musst du nochmal machen. Also es ist schon so, wenn du zum Beispiel aus dem Kerker raus bist, dann kannst du von der anderen Seite eine Klappe öffnen, die es dir ermöglicht, in den Kerker zurückzugehen, zu dem du auch nochmal zurück musst. Also es hat schon sozusagen so eine Elemente, dass dieses Backtracking auch passiert. Aber trotzdem fand ich es zu, also dafür, dass die einzelne Herausforderung so kompliziert ist, fand ich, muss man zu viel Backtracking machen und vor allen Dingen muss man auch Backtracking machen, obwohl man es gar nicht verdient hat in dem Sinne. Mhm. Und das hat mich in seiner Aussicht, also wie kriege ich dieses Spiel zu Ende, so frustriert, dass ich es dann wieder weggelegt habe. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schade. Und das ist der Punkt. Also das Interface-Design hat mich nicht so sehr gestört, aber das ist der Punkt, wo ich gesagt hatte, ich glaube, wenn er sich eine Expertin für Gameflow oder Level Design nochmal dazu gehört, dann wäre es besser gewesen. Kann man natürlich auch sagen, nee, das ist vielleicht genauso gedacht gewesen. Also vielleicht gibt es Menschen, die exakt daran Spaß haben. Und das ist ja immer so dieses, in echt wäre es ja so, ne? In echt würdest du halt alleine in dieser Burg sitzen und müsstest halt gucken, was du jetzt als erstes machst. Aber ich glaube, es bricht es halt so ein bisschen, weil, und das fand ich so schade, es gibt ja Spiele, da gehört das Sterben dazu. Ja, also das ist sozusagen der Spieltod einfach Teil des Konzepts. Sei das jetzt spielmechanisch oder ob es in der Story aufgefangen wird, da gehört es einfach zu. Und es gibt Spiele, die fühlen sich so an, als könntest du sie, na, nur theoretisch meistens natürlich, aber als könntest du sie durchspielen, ohne zu sterben. Und das macht Ghost of a Tale ganz lange. Ghost of a Tale fühlt sich ganz lange so an, als wenn du eine kleine, vorsichtige Maus bist, dann kannst du das schaffen. You don't have to die. Und dann ist aber am Ende halt diese Welt so bruchstückhaft auch modelliert, dass dir das halt doch passiert. Und dann ist es halt schade, weil da geht so ein magischer Moment, glaube ich, verloren. Und ja, deswegen bin ich unentschlossen.
Ja, ich glaube die ganze Zeit schon, du willst mich jetzt nur provozieren, weil auf meinem Schreibtisch steht ja bekanntlich ein riesiges Sparschwein, wo Dark Souls oben steht. Immer wenn ich Dark Souls sage, muss ich 1 Euro reinwerfen. Damit kaufe ich mir dann bald einen Mercedes, einen elektrischen. Ja, das ist natürlich, it's like Dark Souls. Das wäre natürlich ein positives Beispiel für ein Spiel, das das wirklich gut macht, was du gerade sagst, weil das Schöne an Dark Souls, was Dark Souls, ich meine, wir brauchen jetzt nicht, Dark Souls macht es ein bisschen besser als Ghost of a Tale. Das ist jetzt nicht die große Überraschung. Der Punkt ist der, was Dark Souls wirklich unterscheidet davon, was es wirklich besser macht, ist das, du hast auch diese große Freiheit, überall hinzugehen, aber du hast gleichzeitig trotzdem überall auch den Ansporn, du kannst durch Skill, du kannst, wenn du gut bist und wenn du stark genug bist und wenn du das Spiel gut genug beherrschst, eigentlich überall hingehen und es geht. Du kannst auch am Anfang, es gibt ja diese No-Armor-Runs, es gibt No-Leveling-Runs, No-Bonfire-Runs, das heißt, wenn du wirklich gut bist, kommst du weit. Leider bietet ja Ghost of a Tale in dem Sinn nichts an, was einem so, ja, ich sag's schon wieder diesen Anglizismus, was einem so dieses Gefühl von Ermächtigung, von Empowering tatsächlich irgendwie gibt. In Ghost of a Tale, egal wie viel du es gespielt hast und egal wie gut du bist, in Wirklichkeit, man fühlt sich nie eigentlich, das ist natürlich Absicht, man fühlt sich nie mächtig, man fühlt sich nie kompetent, meiner Ansicht nach. Und das ist eigentlich der große Unterschied zwischen unseren beiden Spielen, jetzt fällt mir gerade auf. Bei Overgrowth ist es so, wenn man wirklich lange gespielt hat und sich fragt, warum eigentlich, dann kommt man drauf, ja okay, eigentlich, man hat was gelernt und man ist jetzt besser und jetzt, es fühlt sich eigentlich besser an, wenn man es länger gespielt hat. Bei Ghost of a Tale war es eigentlich so, dass ich, je länger ich es gespielt gehabt habe, deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt kommt aber noch ganz viel, wo ich das alles nochmal machen muss und wieder und wieder. Und ich weiß schon, wie es geht, aber ich muss es trotzdem nochmal machen. Also das war für mich eigentlich der Haken. Es ist ganz, ganz schräg, weil ich auf den ersten Blick mir eigentlich gedacht habe, Ghost of a Tale ist eigentlich ein wirklich wunderbar nett aussehendes Spiel. Mhm. Es ist kompakt. Ja. Es ist vom Game Design kompakt. Es ist ein schönes Spiel mit relativ klarer Struktur, kann man sagen. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, in dem Zusammenhang genau das Gegenteil, das Spiel, das ich mit hereingeschleppt habe von draußen, ja, das hat überhaupt keine Struktur. Es ist absolut das Gegenteil von kompakt, es zerfasert in alle Richtungen und trotzdem hat es sich für mich eigentlich befriedigender angespielt, dieses Spiel zu spielen, als jetzt Ghost of a Tale. Mhm. Bei Ghost of a Tale war ich nach einer Zeit ein bisschen ermüdet, eigentlich.
Also, ich möchte dann zum Fazit kommen. Und das Fazit lautet so, ich entschuldige mich jetzt schon mal, also die Aufgabe, die wir bekommen haben, ist ja eigentlich, gibt jetzt eine Empfehlung ab oder nicht, ich kann es heute, also es tut mir leid, verklagt mich halt, schreibt mir ins Forum, ist mir, ich kann so, was ich sagen wollte, ich glaube, Ghost of a Tale ist nichts, was man kaufen muss, wenn man es noch nicht hat. Das kann ich auf jeden Fall mit großer Sicherheit sagen. Aber, wenn das in eurem Pile of Shame liegt, dann gibt es ja die Situation, will man es wegwerfen oder will man das spielen? Und ich möchte heute diesen Extremismus in der Bewertung ein bisschen aufweichen und Folgendes sagen. Es gibt bei mir auch Spiele, die liegen da, die will ich nicht spielen, weil ich denke, wenn ich das Spiel anfange, dann dauert das irgendwie eine zweistellige Anzahl von Stunden und dann die Zeit habe ich gerade gar nicht, deswegen fange ich es gar nicht an. Deswegen, wenn euch das, was ihr hier gehört habt, noch nicht dazu gebracht hat zu sagen, so nee, dann ist es sowieso nichts für mich, nehmt euch einen Abend Zeit und spielt den Anfang. Weil der Anfang ist die perfekte Quintessenz dessen, was Ghost of a Tale ausmacht im guten Sinne. Knuffiger Charakter, schöne Fantasy-Welt, stimmungsvolles Ambiente, liebevolle Animationen und ein Gameplay, das an der Stelle noch sehr gut aufgeht. Und macht das, geht aus dem Kerker raus. Und wenn ihr beim Schmied seid, merkt euch diese Worte, wenn ihr beim Schmied seid, könnt ihr noch mal ein bisschen Burghof rumgucken und dann legt es einfach weg, dann habt ihr es gespielt, dann könnt ihr es verschieben. Das wäre mein Fazit zu diesem Spiel.
Ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Es ist wirklich, ich habe es vorher schon ein bisschen gesagt, das Schräge ist an unseren beiden Spielen, ich hätte eigentlich darauf gewettet, dass sich rausstellen wird, nachdem ich Overgrowth, muss ich dazu sagen, war wirklich eines der Spiele, die hatte ich vorher noch gar nicht gespielt. Das heißt, das war ein bisschen Blindflug. Ich habe einfach gesagt, das liegt jetzt wirklich schon seit endlos auf meinem Pile of Shame. Das ist genau das richtige Spiel, in unserem Podcast-Format mal wirklich einen Blick drauf zu werfen. Ich habe mir gedacht, Ghost of a Tale, das kannte ich schon von vorher. Ja, das ist solide, das ist nett. Das wird höchstwahrscheinlich, ja, das wird empfohlen werden. Das wandert auf den Pile of Fame, auch bei mir. Und Overgrowth, ja, ist eine Kuriosität. Das stimmt. Overgrowth ist eine Kuriosität, aber ich würde jetzt in dem Zusammenhang der netten Zuhörerschaft einfach raten, schaut mal auf YouTube was Menschen, die Overgrowth noch viel mehr gespielt haben als ich, was die aus diesem Kampfsystem und aus diesem Ragdoll-System an absurden, akrobatischen Wahnsinnigkeiten rausholen. Das ist wirklich sehr lustig. Es zeigt auch, dass das Spiel in gewisser Weise eigentlich so ein Martial-Arts-Experimentierkasten ist, viel mehr als ein Spiel, ein vollständiges, muss man auch dazu sagen. Wenn euch das gefällt, und ich glaube, es wird den einen oder anderen gefallen, dann zahlt es sich durchaus aus, dieses Spiel vom Pile of Shame zu holen und ein paar Stunden damit zu verbringen und sich zu fragen, ja, warum man es eigentlich dann doch noch ein bisschen spielt. Ein bisschen. Ich glaube, ich werde sogar noch ein bisschen nachher spielen, obwohl ich jetzt nicht mal sagen kann, dass es ein besonders wahnsinnig gutes Spiel wäre, aber es macht etwas, was es sonst nicht so oft gibt, nämlich es macht es lässt 2 Meter große Hasen mit Ninja-Skills gegeneinander kämpfen. Das ist die Unique Selling Proposition,
die man
seltsam findet. Ich kann nur zustimmen, das ist seltsam, aber es fühlt sich ein bisschen geil an. Tut mir leid.
Ich möchte an dieser Stelle das Thema abbrechen und vielen Dank an Markus sagen, unser treuer Forumskommentator, der die Spiele aus dem letzten Mal aufgegriffen hatte, beziehungsweise eine, nämlich Forgotten Anne, und auf ein interessantes Detail gestoßen ist, dass ihr euch also sagen, eine Diskrepanz, wenn man das Spiel auf eine bestimmte Art und Weise spielt, dass das Spiel selber damit gar nicht klarkommt, obwohl es das anbietet. Das fand ich ganz spannend, könnte ich mal durchlesen. Für die Hausaufgabe fürs nächste Mal ist, ich habe ja angefangen mit, ich suche eigentlich immer noch Mouseguard das Spiel. Und ich meine jetzt nicht sozusagen das unbedingt den Franchise, sondern dass das umsetzt. Wenn ihr da Empfehlungen habt, schreibt mir die bitte, weil ich suche da wirklich schon sehr lange nach. Und ich habe den Verdacht, im Prinzip suche ich sowas, was sozusagen so Baldur's Gate-like ist. Oder vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, oder so in ganz weitesten Sinne Diablo-like oder Thief-like, ich weiß es nicht genau. Aber anyways, wenn ich irgendwas einfällt, dann sagt Bescheid. Punkt. Wir haben jetzt vorher gar nicht gesprochen, was wir nächstes Mal machen, ne?
Stimmt, haben wir noch nicht besprochen.
Es wird eine Überraschung.
Wir sind schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie wir. Aber unsere Piles of Shame, ja, sind so riesig. Ja, auch wegen Humble Bundle natürlich. Die sind schuld. Das ist ein bisschen zurückbekommen.
Stimmt, ne? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Vielleicht muss ich da mal gucken, was noch rumliegt. Eine hervorragende Idee. Herr Siegel, vielen Dank.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.